Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich auf James Booth. Er ist Life-Coach und systemischer Familienaufsteller. Was das ist, das besprechen wir gleich. Ich freue mich erstmal und sage Grüße nach Frankfurt, lieber James.
Ich grüße dich ganz lieb zurück, liebe Nicole. Vielen, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich, dass wir darüber sprechen können.
Ich bin auch sehr gespannt auf vieles, was neu zu erfahren ist und auch auf deine Erkenntnisse. Also, wir fangen ganz am Anfang an, um hier reinzukommen in das Thema Familienaufstellung. Wenn man sich jetzt darunter nichts vorstellen kann, das heißt nicht, dass man die Familie rein nach aufstellt zu Hause und jeder, der Kleinste geht zuerst raus und der Größte kommt zum Schluss, sondern was bedeutet das?
Also Familienaufstellung ist ein sehr, sehr kraftvolles Werkzeug, mit dem du letztendlich jedes Thema, was dich belastet, wovon du auch vielleicht nicht weißt, woher es kommt, also irgendein Lebensthema, was dich so beschäftigt und was dich vielleicht daran hindert, in die Lebensfreude zu gehen. Und mit diesem Tool kannst du eben diese Themen dir anschauen. Das muss nicht per se immer das Thema Familie sein. Man kann alles Mögliche aufstellen. Erstmal so ganz grundsätzlich.
Also zum Beispiel auch, wenn ich persönlich ein Problem habe, zum Beispiel, keine Ahnung, bei mir im Leben klappt das und das immer nicht. Ich weiß nicht, meine Beziehungen gehen alle kaputt nach 2 Monaten oder sowas. Ja, und ich habe jetzt schon 8 Beziehungen gehabt und die sind alle kaputt gegangen. Und eigentlich möchte ich doch aber eine Familie gründen, zum Beispiel. Wäre das auch ein Thema, was man aufstellen könnte? Oder aber ich habe Probleme mit Menschen, die super autoritär sind. Da komme ich gar nicht klar, da habe ich meinen Job schon 3-mal gekündigt. Ich kann das nicht so. Wäre das zum Beispiel auch ein Thema, was man bei einer Familienaufstellung besprechen könnte oder lösen könnte?
Absolut, Nicole. Also immer, wenn du feststellst, dass es irgendein Muster oder ein Programm gibt, also eine Sache, die sich stetig wiederholt, dann kannst du davon ausgehen, dass da unterschwellig irgendeine Dynamik läuft, an die du vielleicht nicht so einfach drankommst. Und das wären zum Beispiel Themen, die du super in einer Aufstellungsarbeit herausfinden kannst. Man kann aber auch Unternehmen, du könntest dein Unternehmen aufstellen. Du könntest dann deine Mitarbeiter dir anschauen oder es gibt auch Möglichkeiten, Krankheiten aufzustellen beispielsweise. Also es muss nicht immer per se um das Thema Familie gehen.
Was sind die, bleiben wir trotzdem beim groben Thema Familie, was sind trotzdem die Themen, die bei dir immer wieder kommen? Du machst das seit 12 Jahren mit großem Erfolg. Was sind immer wiederkehrende Themen, die Menschen auch belasten dann in ihrem Leben, weil sie einen hindern vielleicht?
Also oftmals sind es Themen wie natürlich Partnerschaft. Es sind Themen wie nicht gesehen werden, das Gefühl zu haben, nicht geliebt zu sein. Das Thema, ich finde meinen Platz im Leben nicht. Ich fühle mich vielleicht nicht gehört oder ich trage die Last von meiner ganzen Familie. Oder ich fühle mich alleine. Ist auch so ein ganz großes Thema. Oder natürlich auch das Thema Traurigkeit. Und an sich sind Elternthemen auch immer, nehmen sehr viel Raum ein. Also die eigene Beziehung zu den Eltern. Und die wird dann immer kritischer, umso älter die eigenen Eltern werden oder umso bedürftiger sie werden. Da kommen oftmals Themen hoch, die man sich mit dem Werkzeug des Familienstellens gut anschauen kann. Und das andere Thema ist natürlich auch die eigenen Kinder. Also wenn man spürt, dass mit den eigenen Kindern vielleicht irgendwas nicht stimmt, dass sie vielleicht nicht so ganz rund laufen, wie man sich so vorstellt, oder dass man auch das Gefühl hat, es belastet sie irgendwas. Und ja, das wären so noch ein paar Themen, die man sich auch gut anschauen kann. Und natürlich Partnerschaft ist auch immer ein Riesenthema.
Wenn ich ein Thema habe und ich möchte zu dir kommen und die Aufstellung machen, muss ich alle beteiligten Personen, zum Beispiel alle Mitarbeiter von meiner Firma oder meine ganze Familie mitbringen, um das zu machen? Oder wie funktioniert das?
Also es gibt mehrere Möglichkeiten, wie du Aufstellungsarbeit, wie Aufstellungsarbeit funktioniert und wie du es durchführen kannst. Du kannst das in einem 1-zu-1-Coaching auch machen. Da arbeitet man beispielsweise einfach mit kleinen Figürchen, die man stellvertretend einsetzt für seine Familienmitglieder oder für Gefühle oder für irgendwelche Blockaden, die du dir anschauen möchtest. Das wäre eine Möglichkeit. Man kann auch ganz gut mit Zetteln arbeiten, indem man auf die Zettel einfach die beteiligten Aspekte, nenne ich es mal, mit integriert. Das funktioniert auch relativ gut. Man muss sich aber einfach bewusst sein, dass das dann sehr aus der eigenen Perspektive geschieht, aus dem eigenen Gefühl heraus. Und deswegen bevorzuge ich eigentlich Aufstellungen mit mehreren Leuten, die eben deine Rollen einnehmen. Und in Bezug auf deine Frage kann ich sagen, dass es sinnvoll ist, seine Familienmitglieder nicht mitzunehmen.
Warum?
Weil man selber das Thema hat und selber das Problem hat. Und wir möchten herausfinden, was denn genau deine Thematik mit der ganzen Situation zu tun hat.
Das heißt, ich bringe, wenn ich das mit echten Menschen quasi machen möchte, die Aufstellung, andere Menschen mit? Oder würdest du Menschen bereitstellen? Also wie funktioniert das, wenn ich quasi, nehmen wir mal an, ich habe ein Thema mit meiner Familie, wir sind zu viert. So, wen bringe ich, wenn ich komme, aber ich brauche noch drei andere. Wie machen wir das dann?
Da kannst du dich entspannt zurücklehnen, weil zu mir so viele Leute kommen und sich freiwillig bei mir anmelden, um sich als sogenannte Stellvertreterinnen oder Stellvertreter zur Verfügung stellen. Das heißt, die Leute haben ein grundsätzliches Interesse an der Aufstellungsarbeit und sind gerne unterstützend eben mit Rat und Tat zur Seite und nehmen diese Rollen eben auch ein. Ein weiterer Vorteil oder ein weiterer Grund, weshalb die Leute sich auch bei mir anmelden und sich eben als sogenannte, ich nenne es jetzt mal Stellvertreter, zur Verfügung stellen, ist, dass es immer irgendwie einen Grund hat, warum du für die eine oder andere Person stehst oder für den einen oder anderen Aspekt. Denn meistens hat er auch was mit deiner eigenen Thematik zu tun. Das heißt, du als Stellvertreter hast den Vorteil davon, dass wenn du in eine Rolle gestellt wirst, meist mit dieser Thematik auch irgendwas zu tun hast und du da dadurch die Möglichkeit hast, auch für dich etwas aufzulösen.
Ist das dann zufällig? Wird die Rolle zufällig dann zugeschrieben oder suche ich mir die dann aus, wenn ich der Stellvertreter bin? Oder passt das immer irgendwie?
Das passt immer irgendwie. Ich glaube ja nicht so sehr an Zufälle. Also das, was fällig ist, fällt zu sozusagen. Und es passt eigentlich immer. Natürlich kannst du als sogenannter Stellvertreter, also ich möchte jetzt einfach mal genderneutral, also es werden alle damit einbegriffen, im Begriff des Stellvertreters, kannst du das auch ablehnen, wenn du das Gefühl hast, so, oh nee, das ist jetzt eine Rolle, die ist mir total unangenehm. Dann kannst du es natürlich auch ablehnen. Das sind oftmals so Rollen, wenn es so um einen, ich nenne es mal so einen etwas dunkleren Charakter vielleicht geht oder wenn es eine Rolle ist, die vielleicht sehr extrovertiert gespielt wird oder wo du das Gefühl hast, oh Mensch, da könnte es jetzt irgendwie laut werden oder da ist viel Trubel. Das ist oftmals zum Beispiel bei Geburten, ne? Da fühlt sich der eine oder andere jetzt nicht so eingeladen, eine Geburt nachzuspielen und da darfst du das sehr, sehr gerne ablehnen. Aber das passiert wirklich in den seltensten Fällen.
Hört sich total spannend an. Ich würde gerne, total gerne selber einmal da mitmachen. Aber allein das schon noch Stellvertreter sein, aber hört sich auch mega interessant an, wenn man da auch nochmal was über sich erfährt. Aber das ist ein anderes Thema. Lass uns mal konkret ein Beispiel. Mach mal ein Beispiel bitte in einer Familienthematik. Was ist das Thema und was passiert in der Aufstellung?
Wir haben beispielsweise eine Person, die mich aufsucht, weil sie das Gefühl hat, nicht Teil der Familie zu sein. Das heißt, sie findet ihren Platz nicht in ihrem Leben. Sie hat das Gefühl, immer auf der Suche zu sein nach irgendwas, was ihr vielleicht Halt gibt. Das ist so ein ganz spezielles Thema, was ich oftmals so durch das ganze Leben zieht. Also man hat vielleicht schon im Kindesalter das Gefühl, ich gehöre irgendwie nicht dazu, ich habe vielleicht nicht so viele Freunde oder ich fühle mich alleine und es zieht sich dann so weiter durch. Vielleicht hat man dann auch im Beruf nicht so das Gefühl der Zugehörigkeit. Und das könnte zum Beispiel so ein Thema sein. Also würden wir einfach mal uns die Ist-Situation anschauen und das Ganze mal eruieren, wie sieht es denn eigentlich aus und welche Bereiche im Leben betrifft es denn noch? Und da viele Aspekte, viele Themen bereits eben in der Kindheit initiiert wurden, liegt es da eben sehr nahe, da eben mal in diese Kindheit zurückzuschauen. Und da bietet sich eben das Werkzeug des Familienstellens ganz gut an, wo man eben sich mal seine Herkunftsfamilie anschauen kann, als auch seine Ist-Situation. Das heißt, man kann einfach mal mit der Ist-Situation anfangen und dann würde ich eben die Person bitten, die sich ihr Thema anschauen möchte, such du dir doch mal ein paar Stellvertreter für beispielsweise ja deine aktuelle Familiensituation aus oder für dein berufliches Umfeld. Das heißt, wir nehmen mal den Chef mit da rein, wir nehmen mal deine Kollegen und Kolleginnen damit rein. Und so fangen wir erstmal im Kleinen an. Und die Person, die sich ihr Thema anschauen möchte, sitzt im Außen und beguckt sich das Ganze. Das heißt, ist nicht Teil davon, ist natürlich schon irgendwo ein Teil davon, aber sitzt im Außen und beschaut sich das Ganze. Und da wird es schon mal einen riesen Aha-Effekt geben, denn du sitzt da im Außen und denkst dir, woher zur Hölle kennen die meine Geschichte? Weil diese Stellvertreter, die in diese Rolle reinschlüpfen, fangen plötzlich an, da können wir auch gleich noch mal ein bisschen vielleicht genauer drauf eingehen. Auf jeden Fall sitzt du im Außen und guckst dir das Ganze und wirst erstaunt sein, dass plötzlich die Leute, die du vielleicht zum ersten Mal triffst, deine Situation nachspielen, wo du das Gefühl haben wirst, Mensch, ey, das ist ja 1:1 genau so, wie es bei mir abläuft.
Aber welche Informationen kriegen die Stellvertreter? Also wird dann gesagt, zum Beispiel, keine Ahnung, ich fühle mich auch im Job nicht angekommen, eigentlich habe ich immer gute Noten und gute Abschlüsse gehabt, aber fühle ich mich nicht wohl und in meiner Familie fühle ich mich auch nicht wohl. Also welche Informationen kriegen die dann und was passiert dann in der Aufstellung? Kann man sich das vorstellen wie so eine kleine Szene aus einem Schauspiel, so ähnlich?
Ja, so ähnlich kannst du es dir vorstellen. Also wir fangen eben an mit der Anfangssituation, in der wir uns einfach mal wirklich so anschauen, was ist denn gerade so bei dir los? Und dann kannst du eben diese Stellvertreter fragen, wie es ihnen so geht. Das heißt, da wird es vielleicht jemanden geben, der vielleicht eben explizit diese Person spielt. Die wird dann vielleicht einfach sagen, ich fühle mich nicht gesehen. Ich fühle mich überhaupt nicht wahrgenommen, so von meinen Kollegen. Und vom Chef habe ich so das Gefühl, dass er mich unterdrückt. Und dann könnte man eben diese Person eben fragen, was würde dir denn helfen, damit du dich dort besser fühlst? Und dann könnte beispielsweise rauskommen, ich brauche irgendwie Halt. Also mir fehlt irgendwie eine Stütze, ich fühle mich so ein bisschen alleine. Und dann sind wir eben schnell bei den Eltern. Also diese Aussagen also kommen immer von den Stellvertretern selber. Und dann kann es eben gut dazu führen, dass dann eben die Person sagt, ja, mir fehlt irgendwie der Halt von hinten. Ne? Mir fehlt die Kraft. Und dann würde ich eben sagen, okay, würde es dir helfen, wenn wir den Vater noch mit reinstellen? Und da kann ich mir gut vorstellen, dass dann ein ganz klares Ja kommt. Und dann suche ich mir eben von den weiteren Stellvertretern jemanden aus, der eben den Vater spielt. Und dann schauen wir uns immer die neue Situation einmal an. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass dann die Hauptperson, sagt, oh yes, ja, und es fühlt sich gut an, ich bekomme plötzlich Kraft, aber irgendwie kann ich mich vielleicht auch noch nicht umdrehen, ich habe vielleicht irgendwie ein mulmiges Gefühl. Und dann baut sich dieses System, dieses Bild immer sukzessive auf und durch kleinere Interventionen meinerseits können wir eben uns hinarbeiten zu einer guten Lösung, die wir im Vorhinein definiert haben. Das heißt, die Stellvertreter bekommen zu Anfangs das grundsätzliche Problem einmal in aller Kürze beschrieben und die gute Lösung. Und die gute Lösung ist auch relativ wichtig, weil das immer unsere Ausrichtung ist. Das heißt, das ist das Ziel der Arbeit.
Das heißt, es gibt schon vor der Aufstellung eine Lösung auf jeden Fall auch.
Ja, und die Lösung habe ich im Vorhinein mit meiner Klientin oder mit meinem Klienten eruiert, so dass es für sie oder für ihn stimmig ist.
Kannst du hier bei dem Beispiel nochmal sagen, was könnte eine Lösung sein, wenn jemand sich nicht gesehen fühlt in seiner Familie oder im Job? Was könnte da eine Lösung sein?
Die gute Lösung könnte ganz pauschal lauten, ich möchte gesehen werden und ich möchte meinen Platz im Leben finden.
Wie kann es sein, dass derjenige, den es betrifft, der im Außen steht, quasi, dass seine Gefühle und auch die Rollen der anderen Menschen, die das betrifft, die aber ja durch Stellvertreter dargestellt werden. Wie kann das sein, dass sich das so befruchtet bzw. überträgt? Also wie können die Personen oder warum können die Stellvertreterpersonen, die jetzt zum Beispiel den Chef oder den Vater machen, warum fühlen die das dann plötzlich auch oder sagen dann das Richtige quasi, wie das auch in dem echten Leben ist?
Ja, also das ist ja das Phänomen dieses Aufstellens, wozu es natürlich, glaube ich, keine wissenschaftlichen Fakten gibt, die das erklären könnten. Ich stelle mir das einfach immer so vor, dass wir sowieso irgendwie auf irgendeiner Ebene miteinander verbunden sind. Und wenn mich diesbezüglich jemand fragt, wie das denn funktioniert, und diese Frage höre ich auch nicht das erste Mal, erkläre ich es einfach so, wie ich das fühle und was ich mein, wie mein eigenes Bild aussieht. Und ich sage einfach, stellt euch einfach vor, wir sind alle irgendwie ein Autoscooter. Und wir sind mit über diese Antennen an diesem Netz verbunden, was uns alle miteinander verbindet. Und du kommst einfach in diese Energie dann da rein, weil diese Energie einfach in diesem Moment einfach auch da ist. Und vielleicht gibt es da auch noch, ich weiß es nicht, auf der energetischen Ebene einfach kleine Helferlein, die uns dann irgendwie auch noch hier und da mal schubsen oder uns Worte in den Mund legen oder uns irgendwie etwas spüren lassen. Und da darf man ganz im Vertrauen sein, dass man nichts falsch machen kann. Also selbst wenn man Angst hat, so Mensch, vielleicht fühle ich dann nichts in der Rolle, vielleicht kann ich nicht die Unterstützung sein, dann kann ich diese Angst immer relativ schnell nehmen, weil ich dann sage, es gibt keine Zufälle und wahrscheinlich wirst du dann eine Rolle bekommen, wo du eine Person spielst, die einfach immer Probleme hatte, zu fühlen. Ich hatte es noch nie gehabt, dass diese Rolle nie gepasst hat.
Durch die Aufstellung, was passiert bei dem Menschen, der das Problem gelöst haben möchte? Was passiert dadurch? Welche Erkenntnisse bekommt er und was ist das Ergebnis für ihn?
Also durch diese Arbeit hast du eben die Möglichkeit, ganz unterschwellig laufende Dynamiken, Programme und Muster ans Tageslicht zu bringen. Das ist unfassbar wertvoll für denjenigen, der sich sein Thema anschauen möchte. Denn er hat ja wahrscheinlich schon viele Jahre dieses Problem und hat es nicht geschafft, eine Lösung für dieses Problem zu finden. Und immer wenn die Dinge unterbewusst laufen, haben wir eben auch nicht die Möglichkeit, sie zu verändern. Das heißt, es braucht im ersten Schritt immer ein Bewusstsein dafür, damit wir in die Veränderung gehen können. Weil sonst können wir keine Entscheidung treffen. Also das heißt, ich muss mir erstmal bewusst werden, dass ich wie es läuft und dass ich vielleicht das eine oder andere falsch mache, um es dann ändern zu können. Vorher können wir es einfach nicht ändern. Wir wissen einfach nicht, warum die Dinge sind, wie sie sind. Und hierzu hilft eben dieses Werkzeug des Familienstellens unfassbar, um eben diese Dynamiken einmal ans Tageslicht zu bringen, um dann daran zu arbeiten. Und das ist eigentlich immer so auch der erste Schritt, wo die Klienten eine enorme Erleichterung empfinden, nämlich zu sehen und zu verstehen, aha, deswegen habe ich dieses Gefühl, jetzt verstehe ich das und jetzt macht auch alles plötzlich einen Sinn. Und wenn wir jetzt nochmal bei diesem Beispiel sind, unserer imaginären Klientin, die ihren Platz im Leben sucht, wenn es so ein Thema ist, dann kann man immer gut davon ausgehen, dass etwas in der Ordnung des Familiensystems nicht stimmt. Denn jeder braucht seinen Platz in der Familie. Und weil es das erste System ist, was wir als Mensch kennenlernen. So, also die Familie. Und wenn ich dort schon nicht meinen Platz gefunden habe, wenn er mir nicht zugewiesen wurde, beispielsweise, kannst du davon ausgehen, dass ich auch im späteren Verlauf des Lebens mich immer wieder frage, wo ist denn mein Platz im Leben? Und das kannst du eben auch komplett zeitunabhängig, also unabhängig von Zeit und Raum letztendlich, korrigieren.
Selbst wenn ich es nicht in der Familie gehabt habe, kann ich es quasi im Nachhinein noch korrigieren, dass es für meine Zukunft besser wird? Oder wie meinst du das?
Genau, weil du einfach jetzt deinen Platz einnehmen kannst. Das heißt, du bekommst jetzt deinen rechtmäßigen Platz in dem System der Familie und dort wird deine Stellvertreterin oder dein Stellvertreterin auch sagen, endlich habe ich meinen Platz hier gefunden. Ich weiß jetzt, wohin ich gehöre. Ich stehe an erster, zweiter, dritter Position und hier sind noch meine Geschwister und ich sehe meine Eltern und hier habe ich das Gefühl, in meiner Kraft zu sein.
Das ist ja dann auch unglaublich eine Befreiung, dass man, weil man vielleicht selber auch denkt, scheiße, da, vielleicht ist das in meiner Familie nicht gut gelaufen, das wird ja immer so sein, das wird mir ja immer nachhängen, da komme ich ja nie mit zurecht. Und das stimmt nicht, wenn ich dich richtig verstehe, weil man es lösen kann, auch wenn vielleicht die Familie nicht gut war oder wie auch immer, die es hätte besser sein können, aber für sich selber kann man das so lösen, als wäre es besser gewesen, als hätte man eine bessere zum Beispiel Familie gehabt.
So ungefähr, ne? Als würdest du quasi diese defizitären Gefühle oder diese Blockaden, die du da vielleicht spürst, neu schreiben. Und das hat Auswirkungen auf dein weiteres Sein und vor allem auf das Hier und Jetzt. Ne? Wir können quasi durch diese Stellvertreter und durch die Interventionen, die ich durchführe, Aspekte integrieren, also Gefühle beispielsweise integrieren, die nicht vorhanden waren. Du kannst aber auch Sachen extrahieren, also rausnehmen aus dem System, wie zum Beispiel Schocks und Trauma, wie Schuldgefühle, wie, ich weiß es nicht. Also das, was negativ ist, können wir durch Intervention rausnehmen und wir können eben defizitäre Gefühle integrieren ins System. Bis quasi deine Stellvertreterin oder dein Stellvertreter sagt, jetzt fühlt sich's gut an. Und jetzt spüre ich das auch zum ersten Mal. Und es ist total spannend, was da passiert. Also, dass eben auch die Stellvertreter auf körperlicher Ebene Dinge wahrnehmen. Also, ich möchte mal ein Beispiel nennen. Ich hatte, also, das passiert eigentlich fast in jeder Aufstellung, muss man sagen. Aber um mal so ein paar krasse Beispiele vielleicht zu nennen. Wir haben mal einen Opa mit reingenommen. Also der war auch schon nicht mehr am Leben. Der ist im Krieg gefallen. So, und das wusste natürlich aber der Stellvertreter nicht. Sondern der Stellvertreter stand einfach in dieser Rolle dieses Opas, die er da spielen sollte, und sagte dann plötzlich, boah, James, weißt du, ich krieg plötzlich in der Hüfte so einen Schmerz. Was ist denn das? Und das sind so Momente, wo ich dann auch im Außen eben die Person, die sich das Thema anschaut, ihr Thema anschaut, frage, sag mal, was war denn da mit deinem Opa? Und dann kam halt die Aussage, ja, also mein Opa hatte da im Krieg einen Durchschuss. Genau an dieser Stelle. Und das ist sehr, sehr abgefahren. Und du kannst es, glaube ich, also für Leute, die jetzt gerne Zahlen und Fakten hören möchten und vielleicht eher verkopft sind, ist es sehr, sehr schwierig zu erklären. Da passieren einfach Dinge, die sonst keiner wissen kann und plötzlich werden sie ausgesprochen und sie sind da und sie helfen und das ist einfach das Schöne, deswegen hinterfrage ich das auch nicht immer großartig. Es ist am Ende auch wurscht, denn der Person hilft es in diesem Moment unfassbar zu verstehen, warum ist es, wie es ist. Beim Thema Depressionen beispielsweise, das ist auch so ein Muster, was sich über Generationen durchgezogen hat. Da war schon meine Oma, die litt schon unter einer Depression. Und dann geht es alles weiter. Und ein Fakt ist, wir tragen eben Päckchen, sogenannte Päckchen oder Blockaden oder wie auch immer du es nennen möchtest, oder Themen von bis zu 7 Generationen zurück. Das tragen wir als Kinder mit, wenn sie vorher nicht schon gelöst wurden von den Generationen zuvor. Das heißt, unser Päckchen, unser Paket hier auf der Erde ist relativ groß. Und durch diese Arbeit des Aufstellens haben wir eben die Möglichkeit, über diesen Faktor Zeit und Raum hinweg Dinge aufzulösen. Päckchen auch zurückzugeben. Hey Mensch, ich habe dieses Ding getragen hier, diese Trauer, die nie von irgendjemandem ausgelebt wurde. Ich kann überhaupt nicht glücklich sein in meinem Leben, weil ich dieses Riesenpaket, wo Traurigkeit draufsteht, für alle hier irgendwie mittrage, weil es keiner ausgelebt hat. Und jetzt möchte ich euch das allen hier mal zurückgeben und am besten genau dahin, wo es irgendwann mal entstanden ist. Und auch das können wir machen, ne? Wir können dann irgendwann, sagen wir mal, die Uroma dahinstellen, bei der das irgendwann mal angefangen hat. Und die wird dann da auch stehen und das ist auch ganz spannend und es ist einfach auch schon, das zu sehen, ist sehr, sehr heilsam. Die Oma wird dann da stehen und wird sagen, oh mein geliebtes Urenkelkind, ich will, dass du glücklich bist in deinem Leben. Ich will nicht, dass du meine Traurigkeit trägst. Gib sie mir zurück. Und dann mache ich das auch, ne? Dann lasse ich eben die Stellvertreter, denen gebe ich dann so ein riesen Yogakissen als Symbol quasi dieser Traurigkeit und dieses Päckchens und die tragen es dann zurück und da passiert einfach schon so viel Heilung. Und spannend ist ja eben auch an dieser ganzen Arbeit, dass, wenn du dir Themen anschaust, die eben auch dein Umfeld betreffen, die deine Herkunftsfamilie betreffen, dass sich bei denen auch was ändert, ohne dass sie wissen, dass du eine Aufstellung hast machen lassen. Weil das System wieder in seine Ordnung kommt. Wenn du als Kind deiner Eltern plötzlich deinen rechtmäßigen Platz einnimmst, wird sich das Verhältnis zu deinen Eltern auch ändern, weil es wieder in der Ordnung ist. Und es gibt eben einfach verschiedene Grundregeln eines intakten Familiensystems und darunter zählt eben auch beispielsweise die Ordnung.
Abgefahren, das hört sich total abgefahren an. Das, also, weil es auch auf einer Ebene stattfindet, die nicht greifbar ist.
Aber die sehr fühlbar ist.
Ja, also sie ist eher spürbar, fühlbar, aber nicht messbar, so, was du ja gerade schon gesagt. Also man kann nicht sagen, ich kann jetzt hier sehen, keine Ahnung, Gefühlsbarometer geht von 5 auf 10 oder sowas, aber es ist fühlbar für diejenigen. Und dann auch für die, die gar nicht dabei waren, sondern für die echte Familie. Also das ist irgendeine Übertragung, findet statt, von der Aufstellungsperson zu dem echten Leben. Grundsätzlich durch deine Arbeit, was würdest du sagen? Weil ich, wie wichtig sind Gefühle?
Ich glaube, dass Gefühle unser Lebenselixier sind. Ich glaube, deswegen sind wir hier, um zu fühlen. Ich will es auch gar nicht bewerten. Ich will Gefühle auch nicht bewerten. Ich finde es einfach, dass es etwas ist, was unser Leben doch ausmacht.
Weil sie oft klein geredet werden. Ne? Ja, es war dann ein Bauchgefühl oder ein Gefühl, aber die Fakten haben das und das gesagt. Oder der Plan war so und so aufgeschrieben. Aber ich hatte irgendwie, so oft werden sie ja klein geredet. Ne? Oder bei Kindern. Bitte, was denn? Warum sie klein geredet? Ich habe keine Ahnung. Also werden sie aber so in der Wahrnehmung, würde ich sagen, oder? Also
ich glaube, dass da einfach ein Grundgefühl dahinter steckt und das könnte beispielsweise Angst sein. Angst vor einem Schmerz, den man haben könnte.
Ja, also ich meine so ganz grundsätzlich, ich versuche ein Beispiel zu finden. In einem Arbeitsprozess zum Beispiel, da gibt es, weiß ich nicht, du hast einen Auftrag. Und du musst, ich versuche ein Beispiel, was ich vielleicht selber nicht wirklich hatte, aber ich muss ein Interview führen mit jemandem, das Thema ist ein bestimmtes Thema und mein Auftrag ist auch, ich soll über das Thema ein Interview führen oder einen Film machen und ich merke aber in dem Gespräch, dass irgendwie, weiß ich nicht, da ist noch was zwischen den Zeilen oder so, das hat der mir nicht gesagt oder sagt dieser Gesprächspartner mir nicht rein, aber ich fühle das und frage dann vielleicht, weil ich das fühle, stelle ich andere Fragen und merke, das war gar nicht Thema A, worum es hier geht. Eigentlich geht es um Thema B. So, und das habe ich aber, das hat mir niemand gesagt, das hat mir niemand aufgeschrieben, ich habe das erfüllt. Aber hätte ich vielleicht vorher meinem Chef gesagt, du, was mache ich denn, wenn ich irgendwie ein anderes Thema erfülle? Da hätte mein Chef wahrscheinlich gesagt, Moment mal, du hast aber Thema A, ist dein Auftrag, mach das bitte auch. So haben wir so abgemacht. Also so meine ich, dass das oft, dass das Gefühlte oft, oder weiß ich nicht, bei manchen Diskussionen, alle Fakten liegen auf dem Tisch, deswegen machen wir Prozess X. Aber irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Und ich kann gar nicht begründen, aber ich finde, das fühlt sich einfach nicht richtig an, das so zu machen. Und dann in so einer, gerade in so Arbeitskontext, glaube ich, würde das Gefühl oft verlieren. Im Vergleich zum Plan, zu Zahlen, zu wie auch immer, ne?
Es kommt natürlich auch so ein bisschen auf den Lebensbereich an, ne? Also ich brauche jetzt keinen. Also ich muss auch schon, wenn ich im Flugzeug sitze, will ich mich darauf verlassen können, dass der Pilot ganz genau weiß, was er tut und dass er seine Route ganz genau kennt und dass er vielleicht in brenzlichen Situationen nach den gelernten Mustern erstmal handelt. Und trotzdem wirst du ein Gefühl haben dafür, mache ich das jetzt gerade richtig oder nicht. Ich glaube, das ist natürlich es kommt eben auf die Situation drauf an. Ne? Wann brauche ich den Kopf, wann brauche ich das Gefühl?
Oder fällt mir noch ein Beispiel ein. Aus meinem Freundeskreis gibt es eine Frau, die geheiratet hat. Und für mich hat sich das schon, vor der Heirat noch sehr merkwürdig angefühlt, wie die Konstellation da ist und warum dieses Paar zusammen sein sollte. Und es gab verschiedene Gründe, das passte den Eltern und es war eine gute Partie, quasi alles so. Aber letztendlich ist die Ehe sehr unglücklich in die Brüche gegangen. Aber hätte sie wahrscheinlich damals auf ihr Gefühl gehört, wenn sie es gehabt hätte, ich weiß es gar nicht, ob sie es damals schon vor der Hochzeit hatte, dann hätte sie gesagt, nee, das passt nicht. Aber die anderen Gründe, die Erwartungen der Eltern, der anderen Eltern, Schwiegereltern, Situation, war wichtiger als ihr Gefühl. Das ist ja, oder diese Filme, die es oft gibt, wo dann jemand in der Kirche sagt, wenn der, hat jemand hier einen Grund, gegen die Hochzeit zu sprechen, dann sprechen Sie bitte jetzt. Die meisten würden das nicht machen. Aber auch wenn sie dieses Gefühl haben, was ich damit sagen will, und ich meine das persönlich auch, dass man oft zu wenig den Gefühlen einen Wert gibt. Man spielt sie oft runter oder man versucht sie zu rationalisieren. Ach, wenn du ein ungutes Gefühl hast, komm, das wird schon, das ist keine Ahnung, das ist jetzt, weil, was weiß ich, weil es neu ist oder du hast es noch nie gemacht. Aber hör mal lieber auf den Kopf. Man sagt, ich glaube, zwischen Bauch und Kopf würden viele, viele Menschen sagen, auch in vielen Lebenssituationen, würde der Kopf gewinnen, so würde ich das sagen. Obwohl ich das persönlich nicht meine. Aber es ist so, weil es halt auch nicht so greifbar ist, würde man sagen, das kann man nicht messen, deswegen machen wir lieber Plan X oder was man aufgeschrieben hat oder so.
Glaube ich auch. Und ich meine, es hat ja auch, unser Kopf hat ja zum Glück auch eine Daseinsberechtigung, der uns ja auch in vielen Dingen unsere Welt erklärt. Aber wenn das Gefühl dazu ein ganz anderes ist, also ich finde, das darf man gerne als Appell sehen, das Ganze vielleicht doch nochmal zu überdenken. Es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, das Bauchgefühl ist ein ziemlich kluger Kopf. Und ich finde, das darf man sich gerne mal so ein bisschen, sacken lassen. Und nur, ich meine, jetzt bist du ja selber auch Mutter. Also ich finde das Beispiel mit den Müttern immer ganz, ganz sehr anschaulich und nachfühlbar eben. Es ist egal, wo dein Kind ist. Du wirst ein Gefühl dazu haben, wie es deinem Kind geht. Und ich bin mir sehr sicher, dass du sofort spüren würdest, wenn es deinem Kind schlecht geht. Und es ist total Wumpe, wo dein Kind gerade ist. Das kann auf einem anderen Kontinent sein. Es ist egal. Du hast ein Gefühl, das dir sagt, es stimmt gerade etwas nicht. Und das ist doch ein super Beweis dafür, dass wir das Gefühl auf einer Ebene laufen, die sehr wahrhaftig ist.
Total. Das hatte ich mit meiner Mutter. Einmal in der Schule, auf dem Gymnasium in der Stadt und ich hatte irgendwann mal, sind Stunden ausgefallen. Ich konnte das aber nicht, damals gab es noch keine Handys, konnte da keinen informieren. Und meine Mutter stand 2 Stunden vorher vor der Schule und ich komme aus der Schule raus und wollte dann erst in der Telefonzelle anrufen und zu sagen, ich komme jetzt schon nach Hause, sondern ich habe irgendwie gefühlt, dass das heute früher ist. Und die stand da, perfekt da, hat mich abgeholt, 2 Stunden früher, haben wir nicht abgesprochen. Also das fand ich heftig. Sowas oder aber auch nur, ob es jemandem gut geht oder schlecht geht, das stimmt, ja.
Es gibt so viele solcher Situationen und wir haben alle einen Zugang dazu. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber was in meisten Fällen eben ganz schnell passiert, dass sofort der Kopf mit dabei ist. Der sagt, das kann eigentlich nicht sein. Nee, wie kann, das müssen wir nochmal irgendwie anders machen. Das war jetzt irgendwie ein ganz komischer Gedanke, den ich vielleicht hatte. Das wird dann auch noch als Gedanke abgestempelt. Aber am Ende ist es der Kopf, der uns täuscht, weil der nämlich unbedingt eine Antwort haben möchte. Ich sage auch immer, also ich mache immer so Aufstellungstage. Ich habe jetzt beispielsweise am Sonntag wieder einen Aufstellungstag. Das macht aber jeder Aufsteller ganz individuell. Ich mache das als Tag letztendlich, dieses Event, an dem ich 3 bis 4 Aufstellungen mache und wo so circa, na insgesamt, nur weil es der Raum nicht mehr hergibt, so 14, 15 Leute vielleicht mit dabei sind. Was ich den Leuten immer am Anfang eines solchen Tages sage, ist, sagt eurem Verstand einen schönen Gruß und lasst ihn draußen. Er wird es nicht verstehen. Ihr dürft ihm aber auch gerne mitteilen, dass ihr ihn wieder abholt, wenn ihr diesen Tag verlasst oder diesen Raum. Und das beherzigen die Leute auch immer ganz gut und finden es zum einen witzig und es lockert die ganze Atmosphäre auch ein bisschen auf. Und es ist auch wirklich so, dass da Dinge passieren, die ja, wo der Verstand einfach nicht mitkommt.
Jetzt erlebst du halt du bist ja dann dabei, wo auch wirklich wichtige Sachen für Menschen besprochen werden oder gelöst werden. Und machst das auch schon lange. Wie wichtig ist aus deiner Beobachtung und Erfahrung, dass eine Familie gut funktioniert? Also, dass dieses erste System, was du vorhin schon gesprochen hast, diese Familie, dass die gut ist?
Ja, unfassbar wichtig. Also, ich finde, dass es einer der wichtigsten, es ist zum einen ein sehr, sehr wichtiger Lebensbereich, von dem aus auch alles geht, weil wir als Kind einfach nur mal in ein soziales Umfeld geboren werden, nämlich im besten Falle unsere eigene Familie, bei der wir dann auch bleiben dürfen. Und wir lernen ja alles in diesem System. Das heißt, wir lernen ja von unseren Eltern, wie funktioniert Partnerschaft, wie funktioniert denn Mama sein, wie funktioniert Papa sein, ja, wie funktioniert das Leben? Also wenn mir, ach, ganz banal, ne? Also wenn mir meine Mutter gesagt hätte, dieses Auto da vorne ist, das ist, hat die Farbe Rot, aber eigentlich ist es blau, dann wäre das für mich erstmal wahr gewesen. Okay, das ist die Farbe Rot, verstehe. Und dann wäre ich als kleiner James in den Kindergarten gegangen und hätte gesagt, zu einer anderen Farbe, nee, das, meine Mutter hat aber gesagt, das ist so und so. Und dann ist das erstmal wahr. Das heißt, wir lernen ja in dem kleinsten System der Familie erstmal grundsätzlich verstehen, wie das Leben funktioniert. Und das ist erstmal unsere Wahrheit. Und mit diesem Bild, was wir ganz tief in uns drin haben, was unterbewusst läuft, das nehmen wir mit in unser weiteres Leben. Und wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, nicht geliebt zu werden, dann nimmst und das als Wahrheit abgespeichert wurde, weil du das als Kind genauso gelernt hast wie was ist rot und was ist blau, dann nimmst du das mit und jetzt wird's abstrus. Du hast also abgespeichert, ich bin nicht liebenswert. Und jetzt passiert in den meisten Fällen Folgendes. Jetzt bist du irgendwie 20, 30, 40, 8 bis vielleicht 60, wie auch immer, und du suchst dir unterbewusst Menschen aus, von denen du das Gefühl bekommst, nicht geliebt zu werden. Warum? Weil es wahr ist. Weil es für dich als Kind als Wahrheit gespeichert wurde. Und dann fragst du dich, warum begegne ich immer wieder Menschen, die mir das Gefühl geben, nicht liebenswert zu sein?
Man kann diesen Knoten, der schlimm ist, also man kann dem nicht die liebenden Eltern vielleicht zurückgeben, aber man kann das durch eine Familienaufstellung auflösen.
Ja, du kannst das unfassbar gut in die Heilung bringen. Und natürlich kannst du es jetzt nicht einfach so wegschnipsen, ne? Also das ist ja was, was du über Jahre lang gelernt hast. Und da braucht es auch ein bisschen Zeit. Und ich sag mal so, also das Werkzeug des Aufstellens ist schon ein Werkzeug, was sehr, sehr effektiv, tief und schnell funktioniert, weil wir können ja Generationen aufstellen in diese Aufstellung rein, die vielleicht eine Stunde, eineinhalb, zwei Stunden geht. Und was wir da alles reinpacken, das heißt, wir überspringen da Jahre und arbeiten diese auf innerhalb kürzester Zeit. Und dann braucht es natürlich auch mal ein bisschen Nachbearbeitung, Zeit, dass sich das, was wir eben auf dieser geistig-energetischen Ebene bearbeitet haben, dass sich das eben auch materialisieren kann. Ja? Da gibt es auch dieses schöne Gesetz, Materie folgt dem Geist. Also wir müssen auf dieser geistigen Ebene, dürfen wir erstmal korrigieren. Und das darf sich dann eben auch materialisieren über die Zeit hinweg.
Wie viel Aufstellungen sind nötig oder wie viel Zeit ist danach nötig, wenn es nur eine sein sollte, dass sich solche Knoten lösen?
Das ist eine gute Frage. Manchmal passiert es direkt oder während des Aufstellens. Das ist eine gute Frage. Also man sagt ja, man braucht ungefähr 21 Tage, um komplett in die Veränderung zu gehen. 21 Tage, das ist auch wissenschaftlich erwiesen. Wenn wir Dinge verändern wollen, ist es zum einen sinnvoll, innerhalb der ersten 72 Stunden in die Veränderung zu gehen, weil sonst fehlt der Drive, dann ist die Energie verpufft, dann machst du es nicht mehr. Und dann braucht es 21 Tage, um es aktiv zu trainieren, also die Veränderung zu trainieren, weil sich innerhalb dieser 21 Tage das musst du eben bewusst tun, um das eben zu üben, damit sich's manifestieren kann. Und dann braucht's einfach nochmal hier und da ein bewusstes Üben von 3 bis 6 Monaten. Also, und das ist natürlich Das sind Zahlen, die, glaube ich, sehr auch auf die von der einzelnen Person abhängig sind. Ne, die einen, bei den einen geht es vielleicht schneller, bei den anderen dauert es ein bisschen länger.
Interessant, was du gerade im Nebensatz erwähnt hast, dass mit diesen 72 Stunden, wenn man was verändern will, ich kenne das so oft, man kann an einer Kleinigkeit, du hast einen Freund lange nicht mehr gesehen, jetzt telefoniert man, komm, jetzt treffen wir uns doch mal. Oder man sagt immer so schön, dann lass uns doch demnächst mal wieder endlich mal sehen. Ja, ja, und dann hört das Telefonat auf. Bullshit, da passiert nichts. Man muss sagen, alles klar, nächsten Dienstag, 17 Uhr, passt dir. Und ich habe das oft, dass Leute dann sagen, hä, du willst aber auch immer alles sofort festnageln. Ja, weil es sonst nicht passiert. Aber interessant, dass diese 72 Stunden und tatsächlich diese Energie verpufft, wenn man sich was vorgenommen hat oder ich will jetzt dieses Jahr ein Buch schreiben. Und jetzt ist die Energie da, aber ich mache das erst in 2 Wochen, dann ist sie weg. Man muss dieses Gefühl mitnehmen. Das habe ich aber noch nie so gehört, dass es dann diese 72 Stunden gibt. Ich kenne das halt gefühlt. Also, dass du am Anfang Feuer und Flamme bist, wenn du es anschubst, aber wenn du es vergehst, wenn du wartest, dann vergeht es, dann ist das Feuer weg.
Ich habe ja selber auch ein Buch geschrieben. Und ich bin damit lange schwanger gegangen mit diesem Gedanken. Und das ging so weit, dass mich der Verleger ansprach und sagte, James, vor 2 Jahren haben wir uns persönlich kennengelernt, da hast du mir erzählt, du wolltest ein Buch schreiben, ich habe nichts gehört von dir. Ich so, ah, shit, ne, stimmt, ich wollte echt ein Buch schreiben und es schlummerte auch immer so in mir. Und dann hat er gesagt, okay, was kann ich dafür tun, dass du in die Umsetzung gehst? Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, weißt du was, Alex, ich verspreche dir jetzt in diesem Moment, du hast das Buch in 3 Monaten auf deinem Tisch. Das heißt, ich habe mir da selber so mega Druck gemacht, aber ich bin auch so ein bisschen der Typ, der so neigt zur Aufschieberitis. Das heißt, ich brauche das auch. So, dann hatte ich mir aber dieses Zeitlimit gesetzt und ich habe das Telefonat war zu Ende und ich habe mir Stift und Zettel genommen und habe angefangen, mir Notizen zu machen. Ich bin dann sofort in die Umsetzung gegangen. Und das ist auch, dann hat es eben noch die Qualität, die es braucht und die Energie, die es braucht, um wirklich in die Veränderung zu gehen. Und wenn du, ich habe es auch öfter mal, dass die Leute dann ankommen, ja, ich würde gerne irgendwann mal eine Aufstellung machen. Ja, also ich weiß nicht, ob das Thema dann, ob das dann schon so akut ist, ob der Schmerz schon so groß ist. Manchmal muss der Schmerz ja erst richtig, richtig groß sein, damit wir die Bereitschaft haben, in die Veränderung zu gehen. Oder der Wunsch muss sehr, sehr groß sein. Und man sagt so, der Wunsch sollte auf jeden Fall größer als 60-70% sein, dass du es wirklich dann noch angehst. Ansonsten kannst du es eigentlich direkt lassen, es wird dir nichts bringen.
Das heißt, also du würdest nicht grundsätzlich empfehlen, für jeden eine Familienaufstellung zu machen?
Ich würde jedem empfehlen, eine Familienaufstellung zu machen, weil wir alle unsere Themen haben und weil es sehr, sehr, ich möchte es mal vielleicht ein bisschen provokant sagen, sehr gesund ist, mal seine Familie aufzustellen und mal zu schauen, stimmt die Ordnung? Gibt es eine Zugehörigkeit für jedes Familienmitglied? Und stimmt die 3. Grundregel des Ausgleichs? Das heißt, bin ich der Kleine und darf ich nehmen? Oder gibt es da vielleicht das Gefühl, dass ich als Kind irgendwas zurückgeben muss, was nicht stimmig ist, nicht vereinbar mit der Grundregel des Ausgleichs. Es gibt eben 3 Grundregeln, ne? Die eine ist die Ordnung, das andere ist die Zugehörigkeit und das andere ist der Ausgleich zwischen Geben und Nehmen.
Das heißt, da kann nicht nur einen in der Familie geben, der immer nur nimmt. Man muss irgendwann auch mal zurückgeben.
Also bei der Grundregel des Ausgleichs sieht es so aus, dass auf partnerschaftlicher Ebene, das heißt zwischen den Eltern, braucht es einen Ausgleich zwischen Geben und Nehmen. Und in Bezug auf Eltern, auf die Eltern-Kind-Beziehung ist es so, dass die Eltern geben und die Kinder nehmen. Und das wird sich bis zum Lebensende nicht verändern. Das heißt, du musst, selbst wenn deine Eltern bedürftig sind, musst du nicht geben. Das klingt erstmal krass, wird aber dem einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen entspannen. Wir haben nämlich immer als Kind das Gefühl, wir müssten irgendwas zurückgeben, weil uns doch schon so viel gegeben wurde. Und vielleicht kennt der ein oder andere auch den Spruch, und ich kenne ihn tatsächlich auch selber, du undankbares Kind, was haben wir schon alles für dich gemacht? Das schmerzt, weil es genau auf dieses Konto einzahlt. Und ich dann natürlich das Gefühl habe, ja, verdammt, sie haben echt viel gemacht. Und weißt du was? Sie haben mir auch das größte Geschenk gemacht, was man überhaupt machen kann. Denn sie haben mir mein Leben geschenkt. Und jetzt muss ich was zurückgeben, Heiliger. Ne? Wie soll ich das denn anstellen? Das Geschenk ist viel zu groß. Aber da sei an dieser Stelle einfach mal gesagt, du musst nichts. Du musst nichts zurückgeben. Und wenn du selber Gehende hast, dann wirst du es noch besser nachvollziehen können, weil du im besten Falle keine Erwartung an dein Kind hast, die da lauten könnte, du musst mir irgendwann mal was zurückgeben. Wir müssen als Kinder nichts zurückgeben. Wir sind aber in der Position, wenn wir selber Eltern sind, dass wir geben. Und vielleicht auch noch ganz wichtig für Eltern-Kind-Beziehungen, sieht die Dynamik eben so aus, dass die Kinder als diejenigen, die im Brauchen sind, zu den Eltern gehen und nicht andersrum. Das heißt, wir als Eltern dürfen uns daran üben, in Zurückhaltung und nicht alles über das Kind zu stülpen, was es denn so braucht und hinterher zu rennen. Stichwort vielleicht Helikoptereltern. Sondern die Kinder, die einen Bedarf haben, sind diejenigen, die kommen dürfen. Und wir dürfen als Erwachsene dastehen und sagen, du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn du etwas brauchst. Ich habe es. Also es braucht einen Ausgleich zwischen Geben und Nehmen, zwischen den Eltern, also in der Paarbeziehung. Und es braucht keinen Ausgleich, weil du als Kind nicht zurückgeben musst, selbst wenn deine Eltern bedürftig sind. Dann bin ich natürlich auch da. Also wenn meine Eltern mich brauchen und fragen, könntest du uns mal bitte helfen, dann mache ich das natürlich gerne, aber nicht aus dem Gefühl heraus, ich müsste ihnen was zurückgeben. Ne? Also nur um jetzt vielleicht hier die eine oder andere Diskussion nicht loszutreten, natürlich bin ich auch für meine Eltern da. Einfach, wenn sie Unterstützung brauchen. Ja, dann mache ich das gerne. Aber es bekommt nochmal einen ganz anderen Drive und das höre ich auch ganz oft von meinen Klienten, dass es dann immer heißt, ja, meine Eltern haben plötzlich die Erwartungshaltung, weil sie gebrechlich sind, weil sie bedürftig sind, dass wir jetzt mal für uns da sind. Und das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich gerne noch mitgeben möchte. In dem Moment, wo wir anfangen, für unsere Eltern da zu sein, weil vielleicht die Erwartungshaltung unserer Eltern plötzlich entsteht, jetzt musst du aber mal für uns da sein, weil wir das Gefühl haben, die haben schon so viel für uns getan, jetzt muss ich es wirklich tun, dann passiert Folgendes und da kippt ein Familiensystem und dann gerät alles aus dem Gleichgewicht. Und zwar wirst du dann plötzlich zur Mutter oder zu den Eltern deiner Eltern und dann stimmt das System nicht mehr. Dann wirst du zum Großen und die Eltern werden zu den Kleinen. Und dann fängt es an, dass das Familiensystem ins Ungleichgewicht gerät. Und dann wird es nicht mehr harmonisch.
Verrückt.
Ja, also dann ist es tatsächlich verrückt, weil verrückt bedeutet ja nur, dass es nicht mehr im Gleichgewicht oder im System ist, sondern es ist dann tatsächlich verrückt.
Grundsätzlich nochmal so, auch nochmal aus deiner Erfahrung heraus, gibt es etwas Vergleichbares zur Familienaufstellung, um diese Probleme anzugehen?
Also es ist schon ein sehr besonderes Werkzeug, muss ich sagen. Und ich kenne nichts Vergleichbares. Von daher, man kann das auch in Innenweltarbeiten machen. Also ich mache ja auch so Innenweltreisen und Rückführungen und das lasse ich da zum Beispiel auch mit einfließen, indem ich einfach eine Innenweltreise mit der Person mache und ich dann auch einfach sage, jetzt stell dir mal vor, deine Eltern tauchen auf, wo stehen die denn? Sind sie hinter dir, sind sie neben dir, sind sie vor dir? Hast du das Gefühl, du kannst sie anschauen? Wie alt bist du? Also das kann man auch da ganz gut integrieren. Aber ein wirklich vergleichbares Tool kenne ich so nicht. Möchte aber auch nicht ausschließen, dass es das nicht gibt.
Jetzt nochmal zu den praktischen Sachen. Pi mal Daumen bei dir, bei anderen Coaches und Familienaufstellern. Wie viel Geld muss man in die Hand nehmen, wenn man das machen möchte?
Da gibt es eine Spanne. Sagen wir mal zwischen 80 und 180 Euro.
Vielen Dank, James, für die vielen interessanten Punkte. Also es hat mich total neugierig gemacht. Und ich überlege schon so im Hinterkopf, was wäre für mich nochmal so interessant? Also da vielleicht noch eine letzte Nachfrage. Auch weil du hast gesagt, zum Beispiel 7 Generationen. Ich kenne gar nicht meine 7 Generationen jetzt im Minus quasi, also in der Vergangenheit. Aber selbst sollte es etwas gegeben haben quasi, was weiß ich, also was man vielleicht noch gar nicht ahnt, das würde dann dabei herauskommen zum Beispiel, dass es irgendwie etwas ist, was in der Familie passiert ist vor 3, 4, 5 Generationen. Also das kann, also man könnte im Prinzip anfangen oder der Anlass einer Familienaufstellung könnte sein, Ich würde einfach nur mal gerne wissen, wie funktional oder nicht funktional meine Familie so ist oder was ich so denke oder wie auch immer. Aber es könnte dann tatsächlich dabei rauskommen, dass es gar nicht jetzt mit der Familie Eltern, Geschwister ist, sondern tatsächlich mit Generationen dahinter zu tun hat, was ich jetzt in dem Moment dieser Balkon noch gar nicht weiß.
Ganz genau. Also das würde sich auch in diesem Moment einfach dann zeigen, weil die Stellvertreter ein Gefühl dafür haben, dass es aus einer anderen Generation kommt. Und wenn wir nochmal überlegen, also der Zweite Weltkrieg, so lange ist der noch nicht her, wenn wir in Generationen denken. Und was da alles für viele schlimme Dinge passiert sind, dann liegt das vielleicht eine bis zwei Generationen zurück und wir tragen das alles, wenn es nicht aufgelöst wurde. Und das sind viele schreckliche Situationen passiert, viele schreckliche Dinge, Ängste, Trauma, alles Mögliche, Verluste. Und wir übernehmen das eben als Kinder. Wir könnten auch noch stundenlang darüber sprechen, warum wir das als Kinder nehmen und was denn unsere Motivation ist. Und also dieses Thema ist sehr, sehr, sehr groß. Genau, und das lasse ich eben, also dieses Wissen lasse ich alles mit einfließen. Das ist auch wahrscheinlich auch der Grund, warum ich auch ganz gut ausgebucht bin und warum die Leute mich aufsuchen und sich auch nicht scheuen, einige Kilometer dafür in Kauf zu nehmen.
Ich finde es wahnsinnig interessant, also auch auch ein bisschen erschreckend, was man so als unsichtbares Päckchen schon mitbekommt, wo man gar nichts für selber kann, ne? Also was die, vielleicht noch, keine Ahnung, aber jetzt weiß nicht, was meine Großeltern oder was im Krieg passiert ist oder Verluste passiert ist. Aber was für mich auch eine Erkenntnis aus diesem Gespräch ist und auch aus dem Sinn der Familienaufstellung: grundsätzlich für jeden Menschen ist es wichtig, dass man seinen Shit zusammenkriegt quasi. Also dass man seine Themen bearbeitet, im Auge hat, nicht verdrängt, heftige Gefühle oder Einschnitte verarbeitet einfach. Weil man gibt es ja noch weiter in mehrere Generationen und einfach auch für sich. Also das ist egoistisch gedacht, aber auch altruistisch gedacht, dass das einfach wichtig ist, dass wir mit unserem Gefühlsleben, mit unseren Themen einfach arbeiten und versuchen, sie zu lösen. Jeder für sich. Das ist für nicht nur für sich selber wichtig, sondern für viele andere Menschen, die das dann noch betrifft. Und das finde ich so heftig, dass das so ein großes Netz ist, was so Auswirkungen haben kann.
Absolut, ne? Also ich lasse auch jedem sein Päckchen. Also wenn du das Gefühl hast, Mensch, nein, ich fühle mich besser mit dem ganzen Shit, wie du es eben auch gesagt hast, ja, dann also gerne. Ich will da nichts wegzaubern müssen, ne? Aber es geht darum, wie sehr belastet mich etwas und wie sehr fühle ich mich irgendwie erdrückt von dem, was ich da so mittrage. Und wenn es deine Motivation ist am Ende, Mensch, das, was ich da so trage, ich möchte auf gar keinen Fall, dass meine Kinder das mitbekommen, dann ist es eben auch gut, sich mit diesem Thema mal auseinanderzusetzen.
Definitiv. Also spannend. Ich habe Lust, das auf jeden Fall mal auszuprobieren. Und sage dir danke für die vielen Informationen dazu und Einblicke auch. Vielleicht ist es auch für die Zuhörer interessant geworden und sie überlegen, ob sie es machen können. Ich werde auf jeden Fall in den Shownotes deine Kontaktmöglichkeiten reinschreiben und auch, wie man dich findet, wie man dich kontaktieren kann. Und sage dir lieben Dank, lieber James, und liebe Grüße nach Frankfurt zurück.
Ich danke dir sehr herzlich, Nicole, dass wir die Möglichkeit hatten, über dieses Thema, was noch nicht in aller Munde ist, gesprochen zu haben. Und ich freue mich einfach, wenn Leute sich ihrer Themen annehmen und sie einfach ein Stück weit mehr Lebensfreude und Lebensqualität erfahren dürfen.
Habt einen schönen Tag heute, nehmt die gewonnenen Erkenntnisse mit und macht was draus. Und niemals vergessen, meine Message, die ich immer am Ende gebe: die wahren Helden, die wahren Superhelden sind die Mamas, die Papas, die Eltern. Liebe Grüße, bis demnächst. Tschüss.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.